Du Dirk?
Ja.
Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
Ja, mei.
Ja, hi. Magst du was? Die Verzögerung ist kaum da.
Ja, weil die Isländer haben pro Kopf gesehen das schnellste Internet der Welt.
Ja, und ich bin ganz nah bei dir aus Island. Es ist ja kaum, also nach Chicago ist ja ein Katzensprung. Es ist ja viel näher zu dir wie nach Hause fast.
Als wie?
Als
ja.
Wie? Als wie?
Und hier, ihr seid hier als am Tiaun, oder was?
Ja.
Seid ihr als am Tiaun?
Tiaun, was ist ein Tiaun?
Alter, ist leider kein Rekord, weil ich hatte es schon mal schneller, aber die Vokabel der Woche kommt aus
Island.
Thailand. Und Tiao?
Achso.
Nein,
ich bin Island jetzt gab's enttäuscht, noch... ich bin enttäuscht.
Ich könnte jetzt die andere raussuchen für Island, die war aber sehr bedrückend und die hat nichts mit dem zu tun, was ich hoffe, was ihr in eurem Urlaub macht. Weil Tiao steht in Thailand für Wandern oder einfach herumkommen in einer unbeschwerten Art und Weise. Und davon erzählst du heute hoffentlich ein bisschen.
Mal gucken, was ich heute erzähle. Ja, ich bin viel Auto gefahren. Ich habe Kreuzweh von vielen Autofahren. Und es ist hier relativ einfach, zumindest da, wo wir unterwegs sind. Wobei wir gestern... da bin ich nicht selbst gefahren, eine Strecke gefahren sind, die war schon echt anspruchsvoll. Und da hast du auch ein ganz anderes Auto gebraucht.
Mhm.
Und zwar ein ganz anderes Auto. Aber
Was fahrt er denn für eine Möhre? Fahrt er eine Limousine oder was?
Nein, hier fahre ich einen Kia, einen Four-Wheel Drive. Der ist schon anständig, ja. Da kann schon richtig ins Gelände gehen. Aber gestern war schon richtig Gelände und so, auch Wasser so. Knapp einen Meter tief, wo wir durchgefahren sind.
Geil.
Aber ich das will jetzt...
Ja. Adventure Driving liebe ich ja.
Ich will nicht sofort vom Urlaub erzählen. Eigentlich gibt es hier was. Du weißt hier aber, was ich reden will, die Woche, oder?
Ja, Fahrradfahren wolltest du erzählen.
Nein,
ne?
Ich will nicht über Fahrradfahren. Ja, ich vermisse es schon. Aber ich will dann über Fahrradfahren reden.
Sag's. Nein, oh, weil jetzt auch der Chef vom Reichelt jetzt auch irgendwie angeprangert wird, oder was?
Jetzt erstmal ist der Julian Reichelt weg vom Fenster. Und kannst du dich noch erinnern, dass ich dir es gesagt habe? Also, ich fühle eine gewisse Genugtuung.
Ich kann mich noch viel schöner daran erinnern, wofür du dich immer feierst.
Ja.
Okay, aber wenn da jetzt weg ist, brauchen wir ja nicht mehr über ihn sprechen, oder? Es ist ja, hast du andere Nachrichten gelesen? Es ist ja was viel Krasseres passiert, was ich echt bitter fand.
Ich habe heute stundenlang im Auto gesessen.
Also, pass auf.
Also, für alle, die es nicht wissen, Julian Reichelt, Chefredakteur von der Bild und von Bild Online und Mr. Bild himself und wie auch immer, wurde endlich, und es hat viel zu lange gedauert, ja, mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt, gefeuert, entlassen. Und der Herr Döpfner, sein Chef, der immer alle Augen zu und Ohren zugequetscht hat, ja, konnte jetzt nicht mehr, weil so viel
im Umlauf
war und so viel recherchiert hatten und so viel zutage getragen wurde, dass er untragbar wurde. Also er war schon immer untragbar, jetzt wurde er aber auch für seinen Chef untragbar, weil die Amis haben ja geschrieben, ja, und die Bild-Zeitung oder der Springer Verlag will ja da irgendwie im Amiland weiter zukaufen. Wir haben ja gesagt, selbst für 1% von dem, was alles schon bekannt ist, von dem, was der liebe Herr Reichelt getan hätte, wäre er in den USA gefeuert worden. Also selbst für nur die klitzekleinsten Dinger, die bekannt waren, hätte man ihn gefeuert. Da sieht man mal, wie weit Deutschland da noch hinten dran ist an der einen oder anderen Stelle. Wenn der hier Praktikantinnen vögelt und was weiß ich und mal 5.000 Euro Bonus gibt für keine Ahnung was. Oh, alles bitte. Mich schüttelt's. Weg vom Fenster ist er und gut so.
Haben wir das Thema jetzt endlich durch?
Ja.
Sehr schön. Also, Alec Baldwin dreht gerade einen Western.
Ja, habe ich gelesen. Ja, oh, ganz schlimm. Erzähl's.
Und hat eine Kamerafrau und einen Techniker, sie erschossen, ihn angeschossen, weil aus der Requisite eine falsche Waffe oder eine echte Waffe mit richtigen Patronen reingeladen wurde. Und da fragst du dich immer wieder, wie das passiert. Das ist ja damals schon beim Jason Lee, dem Sohn von
Jetzt.
Nein, wie hieß er denn? Nicht Jet Lee.
Bruce.
Wie hieß denn jetzt der
Bruce?
Bruce Lee. Bruce Lee ist das ja auch schon passiert. Und da fragst dich ja immer, kann das ein Zufall sein? Und wir sind ja keine Verschwörungserzähler. Ich sage jetzt nur eine Sache und du kannst selber überlegen, was du draus machst. Alec Baldwin hat zigfach bei Saturday Night Live die Orange verarscht und hat Trump gespielt. Punkt.
Ich kann es nicht beurteilen. Ehrlich, ich tue mich schwer mit so weit hergeholten Theorien, ja, Moment, Erklärungen, Vermutungen.
Also eine echte, scharfe Waffe in die Requisite zu packen. Es gibt viele dumme Menschen, aber ich glaube nicht, dass da einer einen Fehler gemacht hat.
Ist es denn erwiesen, dass es eine scharfe Waffe
war? Es ist eine scharfe Waffe gewesen, es war eine echte Waffe. Bei Jason Lee ist ja am Ende rausgekommen, die hat ja nur Schreckschuss verschossen. Und da waren aber war irgendwie ein Stau drin oder was, und Fragmente sind raus und das Fragment hat gereicht, ihn zu töten. Aber alles, was ich bis jetzt gesehen habe, und vielleicht wird es ja noch korrigiert oder abgedatet, aber was ich bis jetzt gesehen habe, hat der eine scharfe Waffe, haben die dem gekillt.
Für mich hat sich in der Berichterstattung so gelesen, dass da auch irgendwie eine falsche Patrone, wenn man das so schön sagt, explodiert ist und ist irgendwie und hat sich auch zersplittert. Deswegen hat sie auch den Regisseur auch mit erwischt. Ja.
Ja. Also we'll see, aber da muss ich bin ja kein Freund von Verschwörungserzählungen, aber da dachte ich nur so, ja, man weiß es nicht.
Erstmal ist es für den Alec Baldwin in Summe ein Drama.
Ach, guck mal, jetzt nehme ich ja unseren Chat hier auf, da das Videobild. Ja. Und passend zum Thema kam eben oben von Spiegel runter die Eilmeldung, dass sich jetzt Alec Baldwin gerade gemeldet hat und gesagt hat, sein Herz ist gebrochen. Und das stelle ich mir nämlich auch vor. Ne? Also für die beiden Betroffenen ist es ja schlimm, für deren Familien ist es schlimm. Aber stell dir mal vor, du bist Schauspieler und willst da deinen Film drehen und du erschießt einen Menschen und hast im Zweifelsfall zwei Menschen getötet. Ja, wir hoffen ja jetzt alle, dass der Regisseur oder wen es da erwischt hat, dass der durchkommt.
Aber ich habe gedacht, er wäre schon
Anfang 40-jährige Frau. Aber Anfang 40-jährige Frau erschossen.
Es ist ein absolutes Drama. Berichterstattung, ja. Muss man abwarten. Nee, es ist ein Drama. Und als ich es gelesen habe, ich musste auch sofort an den Herr Lee denken, also an den Sohn von Bruce Lee. Ja, der hat ja gerade gedreht. Ich glaube, Raven hieß es. Raven?
Nein.
Nicht Raven? Wie hieß es?
The Crow. Du redest von Raven. Eigentlich gehören dir jetzt noch hier in Island.
Erklär mir mal die
Unterschiede. Wie lange seid ihr noch auf Island?
Die haben ja Ravens. Riesendinge.
Nein, wie lange seid ihr jetzt noch auf Island?
Bis morgen.
Und kalt ist es, gell?
Es ist alles. Also ich meine, ich erzähle.
Also für den Fehler müsste man dir jetzt eigentlich unten die Hose aufmachen, dass du nur noch mit den Klickern rauslaufen darfst. The Raven.
Crow. Ich hab's gerade. Komm, ich muss.
Das ist bei Game of Thrones, haben die doch auch immer gesagt, Herbst is coming, gell? So Herbst kommt.
The Winter is coming.
Nee. You sausage, ey. Oh Mann. Ja, aber also. Ja. Bitte. Ich habe noch ein paar lustige Themen, aber erzähl doch nochmal was jetzt.
Ganz kurz, wir sind da angekommen, Samstag war okay, ich habe natürlich den berühmtesten Hotdog der Welt gegessen, den besten, den berühmtesten, wie auch immer.
Weil der aus Rentier oder Elch
ist?
Nee,
weil der Clinton hatte den gegessen, 2004 oder wann der da war. Da gibt's
eine berühmte, ui, und jetzt ist er gerade erst aus dem Krankenhaus gekommen, wer weiß, was da die Langzeitwirkung war.
Da ist immer eine Schlange vor dem Ding, also vor diesem Hotdog-Stand, und ich habe ihn jetzt schon zweimal gegessen, ich werde ihn nachher nochmal essen, zum dritten Mal. Er ist auch gut.
Sag mal, auf Island ist, glaube ich, auch eins der Top 50 Restaurants der Welt. Die arbeiten auch nur mit konservierten Dingen und mit Sachen, die halt da den ganzen Winter irgendwie durchhalten.
Also, wir haben bisher abends, wenn wir jetzt nicht gerade die letzten Tage da mit in the middle of nowhere, wo du irgendwas kriegst, ja, da bist du überhaupt froh. Wir haben das letzte, also vor 3 Tagen haben wir uns da gar nicht getraut hinzufahren, ja, weil wir gedacht haben, hey, das Navi spinnt oder sonst ist es total out of order hier. Aber nee, wir haben dann tatsächlich unser Hotel da gefunden und es sah aus wie so ein...
Ja, aber es ist doch cool, dass es wenigstens mittlerweile Kartenmaterial gibt.
Nee,
als wir jetzt vor 15 Jahren oder wie lange das schon her ist, in Peru waren, da war eine Kreuzung, das werde ich nie vergessen, und mein Navi hatte nur eine Straße, die ging geradeaus und links war alles leer. Und Vivi meinte aber von den Papierkarten, die sie hatte, wir müssen hier links fahren. Und das war der schlimmste Hallis, den wir je hatten. Und auch fast der einzige, weil wir ja sehr harmonisch sind, weil sie sagte, ich habe hier eine Papierkarte und der vertraue ich und ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Und ich sagte, ich sehe doch auf meinem Bildschirm, wo die Straße ist. Und du willst jetzt, dass wir auf nichts fahren.
Du bist der Digitale, das kann ich mir gut vorstellen.
Naja, also ihr habt gute Kartenabdeckung.
Na ja, das ist ja nicht so kompliziert.
Klar, obwohl Island ist ja auch klein.
Wird dann nicht richtig angezeigt. Auf jeden Fall, nee, das Navi hat nicht dahin gefunden. Das hat woganders anders hingezeigt. Aber wir haben dann unser Hotel gefunden. Ich wollte ja nur sagen, da haben wir nicht ganz so gut gegessen. Aber hier in Reykjavik haben wir am ersten Abend, glaube ich, in einem Cellar-Restaurant gegessen, im Keller. Ja. Und es war high-end. Es war brutal gut. Und dann haben wir hier im Hotel gegessen und wir sind jetzt in dem Hotel zurück, wo wir angekommen sind. Und ich habe schon reserviert hier unten. Da werden wir heute Abend wieder essen und ich weiß schon, was ich esse.
Nochmal schön schnabbeln.
Ist auch echt gut. Also du kannst hier in Island gut essen. Aber was ich ja sagen wollte, gut, erster Tag war so, Hotdog und ja, mal gucken und erstmal daran gewöhnen. 4-5 Grad und nass, dann haben wir gedacht, okay, ja, Scheißwetter. Nächsten Tag soll schlechter werden. Naja, fahren wir mal uns so einen berühmten Berg angucken. Auf diesem Weg, den berühmten Berg anzugucken, wurde es immer heftiger und es hat immer mehr geschneit. Und als wir in den Berg angekommen sind, lag 15 cm Schnee auf der Straße. Hast du vielleicht auf Instagram gesehen. Vor dem Berg haben wir natürlich überhaupt nicht gesehen, weil du konntest nur maximal 100 Meter weit gucken. Und es war ein riesen Struggle und ich war abends total kaputt, weil ich 2 Stunden durch Schnee gefahren bin und es war echt der Hammer.
Ja, ja.
Da ist das Auto auf der Straße.
Ja, eine Zeit lang macht es ja Spaß, aber irgendwann ist es schon anstrengend.
Irgendwann ist es richtig nervig so. Und am zweiten Tag haben wir gedacht, gut, was machen wir da? Wir wollten uns hier was angucken, Regen und so, wir gucken uns den Vulkan an. Es ist ja hier noch ein aktiver Vulkan, der ist vor 4 Monaten ausgebrochen. Dann sind wir da hingefahren.
Das ist aber nicht der Fjekjaheffel-Rektel-Weckel-Deckel.
Nee, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Ich merke mir hier kaum Namen. Auf jeden Fall sind wir da hingefahren und habe ich doch irgendwann einen Parkplatz gefunden. Die haben extra einen Parkplatz eingerichtet, weil die wollten verhindern, dass Leute den Vulkan angucken. Und dann haben sie gemerkt, das ist total Käse. Schaffen sie nicht.
Also zu nah.
Weil die fahren mit dem Fahrrad hin und laufen hin und machen alles, wollen alles möglich machen. Also haben sie 2 Parkplätze und 3 Wege angelegt. Und wir haben einen genommen und ich sagte, ich tippe mal Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h. Der Regen war quer in der Luft und wir haben uns dahin gequält und es war eine echte Quälerei, dahin zu laufen. Und wir waren und dann haben wir uns auch das Lavafeld angeguckt. Wir sind nicht weitergelaufen, weil wir hätten noch einen Berg hochgemusst, um den Vulkan dann auch zu sehen. Aber das siehst du nichts, du hättest doch nichts gesehen, weil es war einfach zu neblig. Aber das Lavafeld war halt noch ganz frisch. Ja? Also durfte nicht draufgehen und ja, logischerweise, ne, das hatte gedampft wie Sau. Auch habe ich das erste Mal ein frisches Lavafeld gesehen. Aber wir kamen dann zurück und wir waren so durch. Von dem Wind, von nass, alles war pitschepatsche nass. Ich habe meine High-End-Jacke, die ich mir zum Glück gekauft habe, hat funktioniert. Ich hatte mir noch eine Merino-lange Unterhose gekauft hier. Die habe ich unter meine Wanderhose angezogen. Es hat auch funktioniert.
Die hilft dir jetzt auch nichts, wenn du zur Strafe den nächsten Tag noch die Klicker unten raushängen musst.
Die war noch nass, ja. Also die ist nass geworden, aber es hat super funktioniert. Weil meine Tochter und meine Frau natürlich, ja, die lachen immer über mich, über meine High-End-Klamotten und High-End-Outdoor-Klamotten. Die waren komplett nass, alles. Also bis auf die Unterhose waren die komplett nass.
Haben aber wahrscheinlich trotzdem weniger gejammert als wie du.
Nee, ich habe überhaupt nicht gejammert. Und da haben wir dann 12 Stunden gebraucht, bis das Zeug wieder trocken wurde. Das war dann der zweite Tag. Ja, das war schon so.
Und ich fahre am Dienstag, bin ich bei 20 Grad und strahlender Sonne Fahrrad gefahren. Ist das nicht verrückt?
Und am dritten Tag waren wir hier an dem Gullfoss. Ich glaube, mit einer der
besser als der Gulag.
Der berühmte, die haben hier 3-4 berühmte Wasserfälle. Und ich stehe ja echt auf Wasserfälle. So, und der Gullfoss, da war so ein Wind. Und vorher waren wir noch beim Geysir, habe ich vergessen. Also,
den Geysir hatte ich ja gesehen noch.
Den Geysir, nach dem in der Welt alle benannt sind. Also, da wurde der Name erfunden. Den Geysir haben wir ich glaube, 35 Minuten.
Also, der ist nicht nur ein Geysir, der heißt auch Geysir. Das meinst du jetzt für alle, die zuhören.
Die Mutter aller Geysire. Oder der Vater aller Geysire, wie du es willst. Da hat man das Phänomen das erste Mal richtig festgestellt.
Und das auch nicht erforscht. Weiter definierte Elternteil aller GeysirInnen.
Genau. Und da standen wir 35 Minuten und haben erst der 5. Versuch, war so, ich glaube, ich habe dir ein Video geschickt, dass so eine richtige Fontäne hochkam. Die 4 Mal davor war so ein Bäuerchen, weißt du?
So ein Furz.
So hoch. Hast gemerkt, er nimmt Anlauf und dann kam so nur ein Ups. Kommt, und da standen ja 150 Leute drumherum und es ging ein Wind. Dominik, es ging ein Wind. 100 km/h. Es war unfassbar. Und auf der anderen Seite, dann ein Stück weiter, ist der Gullfoss. Ein Wahnsinnswasserfall. Und deswegen habe ich ja Glück gehabt, auch mit denen, dass ich diese riesen Regenbogen-Dinger da an dem Wasserfall fotografieren konnte, weil da kam eine Sonne raus. Aber du hast den riesen Wind gehabt, der so eine riesige Gischt dann auch erzeugt hat. Und das war der Hammer. Aber da hatten wir erst richtig Schnee, dann hatten wir Wind.
Du bist und auch Regen. Schon wieder komplett verrutscht übrigens, gell? Also für alle, die uns nur zuhören, der Dirki ist jetzt wieder komplett im Bild verrutscht. Das heißt, im YouTube-Video wird es kacke sein, weil nämlich die Hälfte von deinem Körper dann abgeschnitten
Quatsch,
ist.
Quatsch, ich sehe mich doch mittendrin immer noch. Ist jetzt besser so.
Ja, ja, jetzt bist du wieder mittendrin. Stimmt,
die Maske noch.
Und du sollst ja auch nicht in der Mitte sitzen, du sollst ja busy am Rand sitzen.
Ja, ist gut. Mein Gott, darauf achtest du. Und ich erzähle dir von einem Wahnsinnserlebnis.
Dirk, das ist doch meistens so. Ich kann mal alle YouTube-Videos rausholen. Wenn ich dir irgendwas erzähle, dann sieht man, wie deine Augen so auf Null schalten und in der Landschaft rumwandern, weil es dich ein Scheißdreck interessiert. Ich interessiere mich ja viel mehr für das, was du sagst, aber weil ich multitaske, kriege ich auch noch mit, wie schepp du sitzt.
Ich könnte noch von jetzt von, aber gut, alles gut. Ich könnte
Nein,
jetzt
erzähl,
noch von,
weiter.
Hast du Vikings geguckt eigentlich?
Vikings? Ja, weißt die du? Erste Staffel habe ich, glaube ich,
okay, geguckt. Du hast nicht gesehen, wie Floki in Island ankam und vor so einem Wasserfall in die Knie gefallen ist?
Und da bist du auch auf die Knie gefallen.
Ja, ich auch. Wahnsinns. Mein Lieblingswasserfall. Aber ich könnte jetzt, nachdem ich glaube, 7 oder 8 Wasserfälle gesehen habe, ich erzähle dir meine Lieblingsgeschichte. Die hat mich und auch im Auto dann noch meine Familie für Stunden amüsiert. Also, das war, glaube ich, vor 3 Tagen. So abends um 5 Uhr. Ich musste tanken. Tanken ist hier alles wie USA. Ist sowieso sehr amerikanisch hier, vieles, ja.
So,
fahr also an die Tankstelle, such mir
ja, eine welcher aus. Normale Mensch ist denn sonst auch ein Hotdog?
Ja, genau. Und mit Kreditkarte geht das alles. Und dann waren da 6 Säulen. Ich habe an der einen Säule habe ich meine Karte reingesteckt und hin und her habe für 5.000 isländische Kronen mir so ein Dings gezogen und habe aufgetankt. Dann habe ich nochmal für 2 nachgelegt und war das durch und dann gucke ich so nach links und dann haben die hier so Camper, die heißen Indie-Camper, also Independent-Camper. Also ich denke da eher an Rent-a-Wreck, total abgelutschte Camper. So die Größe von einem ganz kleinen Lieberwagen.
Ja. Ah, so ein Sprinter halt.
So ein bisschen kleinerer Sprinter, ein abgehackter
oder ein Transit.
Sprinter. Ja. Und da waren 2 Stück,
Neo.
Da waren 2 Stück, die haben dann auf den anderen Tanksäulen haben die sich aufgefüllt. Und dann gucke ich so nach links. Das waren 3 Jungs und das andere, in dem anderen Camper waren 2 Jungs und ein Mädel. So, dann gucke ich da hin und dann schreit nur einer, stopp, stopp, stopp. Und dann gucke ich da an das Auto und da sehe ich, wie unter dem Auto der Sprit rausläuft. Dann gehe ich da hin und sage, aha.
War busy,
und dann kommt einer um die Ecke und sagt, Baby, was machst denn du? War total auf. Und dann gucke ich und dann hat er die Diesel-Zapfsäule, ich weiß nicht, wie viel er schon getankt hat, weißt du, wo er die reingesteckt hat?
AdBlue oder was?
In den Wassereinfüllstufen von dem Wohnmobil. Das heißt, der hat nicht in den Tank getankt, sondern der hat
in den
Nutzwassereinfüllstufen draußen, wo so ein weißer Kasten, da, Worte drüber steht, da hat er das Ding reingehängt. Und da ist die Soße reingelaufen und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, oh, das war ein Deutscher. Das sieht scheiße aus. Und dann gehe ich um das Wohnmobil rein und gucke ins Wohnmobil rein und da war der ganze Boden voll. Das heißt, ist das in dem Wassersystem da drin, ist es unten rausgelaufen, ja, und innen aus den Öffnungen raus ins Wohnmobil, hat nach Diesel gestunken ohne Ende. Der Typ stand da, er sah auch ein bisschen nerdig aus, wie so ein Dude. Stand er da und die anderen sind da rumgelaufen. Ich fass es nicht. Was hast du gemacht? Ich fass es. Die waren vollkommen entsetzt. Ich habe mir das angeguckt und gesagt, oh ja, ich habe gesagt, ausspülen.
Das wird vor allem auch teuer.
Ausspülen reicht, glaube ich, nicht. Und dann bin ich da weg. Und dann habe ich das meiner Frau und meiner Tochter erzählt.
Und die werden sich auch noch gedacht haben, weißt du, jetzt haben wir hier schon so ein Malheur und dann kommt noch so ein blödes Arschloch und meint, er erzählt uns schlaue Sachen.
Naja, auf jeden Fall war ich total entsetzt und meine Frau sofort als Chemikerin die können ja nicht mal damit fahren. Die Dieseldämpfe sind giftig, wenn er das ganze Wohnmobil unter Wasser gesetzt hat. Und dann sagt sie, was weiß ich, das ist an die, du kannst das dann mit Wasser ausspülen, weil Benzin ist, wie heißt der Fachbegriff?
Das ist wie ölig, die Viskosität ist zu krass von der Diesel.
Gibt da einen Namen
dafür. Wasserabweisend.
Wasserabweisend, genau, du kannst das nicht ausspülen. Du müsstest das mit Sand oder wie auch immer austrocknen.
Ja, du musst das mit irgendeinem Pulver aufsaugen.
Eigentlich musst du den Boden rausreißen und das ganze Wassersystem, also auf jeden Fall waren die doomed. Und wir waren noch so fassungslos und ich habe das Bild vor Augen. Ich gucke da rein und sehe diese goldene Brühe, weißt du, das hat so eine goldene Farbe gehabt, komplett im Boden stehen. Zwei Typen
also eigentlich hättest du gerade ein Streichholz nehmen müssen.
Zwei Typen waren da außer sich. Was hast denn du gemacht? Das ist weiß.
Aber ich überlege gerade, Diesel wird gar nicht brennen, wenn du ein Streichholz reinwirfst. Nee, gell? Wie ist denn das?
Und der Typ, der das getankt hat, der sah auch wirklich, hat er geguckt. Und dann bin ich mal gefahren, ich sag's, abends 5 Uhr, was machen die jetzt? Ja. 6 Uhr wird's dunkel, die können doch nur anrufen und sagen, okay,
die können sich nur irgendwo in ein Hotel fahren lassen.
Bring uns bitte ein neues Auto, das kannst du wegschmeißen, wir werden es zahlen. Ja? Ja. Dann hat er Diesel in den Nutzwassertank reingefüllt. Unfassbar.
Weißt du, das hätte uns nicht passieren können, wenn ich zu Peru wieder wegkomme. Da war ich ja vollkommen fertig. Da waren wir ja an Tankstellen. Da standen einfach große Benzinfässer. Und dann war da der Tankwart und der hatte seine zwei kleinen Jungs. Und da hat ein kleiner Junge, musste dann an dem Fass, musste dann am Schlauch saugen, bis der Sprit kam und hat es dann ins Auto reingesteckt, bis es lief. Absurd.
Auf jeden Aber Fall.
Die können die Karre eigentlich, kannst du nur verschrotten lassen.
Also
weil du kriegst den Gestank ja nie raus. Und selbst wenn der Geschwänz nicht riechen würde, da machst du eine Woche drin Urlaub und dann weißt du, dass du dann irgendwann ein Karzinom hast.
Ich war total fassungslos. Und ich habe dieses Bild vor Augen, das Auto. Ich gucke da rein, ich gucke mir die Typen an. Zwei waren echt außer sich. Die haben das relativ schnell realisiert. Und der Typ, der das gemacht hat, stand da nur völlig unbeteiligt. Du hast gedacht, der ist wie unter Drogen. Ich glaube, hat einen echten Schock gehabt. Weißt du, das ging einfach, das
Gehirn, du musst das ja erstmal realisieren. Genau, das ist erstmal auf Kilt.
Dass das in seinen Hippocampus weiter wandert zur Verarbeitung. Ja? Und dann haben sie mir echt leid getan. Am Anfang haben wir gelacht und dann haben wir gelacht und dann habe ich gedacht, oh, dann haben wir die echt leid getan.
Das ist auch scheiße.
Alter Schwede, ich habe überlegt, was hätte ich dann gemacht? Ich glaube, du überlegst 10 Minuten und dann rufst du an und sagst wirklich, schau. Ja,
du kannst ja nichts machen, außer die Hose runterlassen. Du kannst nur anrufen, kannst sagen, wir haben euch jetzt gerade ein Wohnmobil zerstört und brauchen bitte ein neues.
So, und dann waren wir in the middle of nowhere und dann am nächsten Tag.
Moment mal. Bis auf vielleicht Reykjavik ist doch das ganze Land Middle of Nowhere, dachte ich, oder?
Ja, ist Middle
of Nowhere.
Ist es. Schon. Ist es. Also es ist, die haben 360.000 Einwohner und davon wohnen 200 irgendwas 1.000 in Reykjavik und Umgebung. Und die 160.000 verteilen sich aufs Land. So.
Das ist ein bisschen weniger als die 40 Milliarden in der Stadt Brandenburg, gell?
Ja.
Aber kommen wir nachher.
Dann habe ich die Hälfte schon gelesen. Und ist ja auch cool. Was ich dir erzählen wollte, weil was wir wirklich noch zu Hause gebucht hatten, aber last minute war, in den Gletscher reinzugehen, in eine Eishöhle, in den Gletscher. Das haben wir dann auch gemacht. Und wir waren in einem Ausläufer von dem Vatnajökull, übersetzt heißt das Wassergletscher. So nennen die es.
Kann man schön aussprechen sogar.
Vatnajökull, das stimmt. Den kannst du aussprechen, alles andere nicht. So, und es ist der größte Gletscher in Europa. Jetzt wollte ich dich mal fragen, was du denkst, wie groß der ist.
Also in Kubiktonnen, in Quadratmeter?
In Quadratmeter. Ich sag dir jetzt mal so viel, er ist 8% von Island.
Okay, dann ist er groß.
8% von Island ist der. Und ich sag dir, er ist mehr als doppelt so groß wie Mallorca.
Mallorca?
Ja. Ich bin ja in Mallorca, ist jetzt noch 3 Wochen her, war ich in Mallorca, aber der ist mehr als doppelt so groß wie Mallorca. 8.100 Quadratkilometer. Mallorca ist 3.600 Quadratkilometer. So, der hat jetzt 10% an Fläche verloren seit 1995 oder so, seitdem das Klima sich erwärmt. Was dazu gereicht hat, dass der Meerwasserspiegel um 1 Millimeter ansteigt. Und weißt du, was noch passiert? Weißt du, dass, was Menge passiert Holz. Ist? Was ist noch passiert, seitdem der die 10% verloren hat? Überleg mal, was könnte passieren?
Wärmer ist es geworden auf Island.
Die Insel ist angestiegen. Das Ding ist so schwer, durch den Masseverlust ist die Insel angestiegen. So, und das siehst du jetzt, wenn du guckst, die haben jetzt in diesen
Bahn. Mache nicht als deine Hand auf dein Mikro.
Entschuldigung.
Oder irgendwo.
Ja, Entschuldigung. Auf jeden Fall siehst du das auch an vielen, gerade an den Bergen, die alle so Längsstreifen haben, so horizontale Streifen. Ja, die gehen nämlich jetzt zur Inselmitte nach oben. Ja. Und dann guckst du das an, überlegst, wie groß dieser Gletscher ist. Und da sind 3 aktive Vulkane drunter, mindestens, unter dem Ding. Da bricht ab und zu das Schmelzwasser mal raus und haben die hier eine Überflutung. Also Island ist in Summe, und dann können wir damit auch aufhören, die Gletscher, die Wasserfälle, die Geysire, Vulkane, Lavafelder, die sind so groß, die sind breiter wie Mallorca, ist hier ein Lavafeld. Da ist vor 300 Jahren mal so ein Vulkan explodiert, der halb Europa vernichtet hat, ja, an Bevölkerung. Da siehst du das Lavafeld, das ist unfassbar. Und du siehst an allen Ecken und Enden was. Und es ist so anders, ja, zu Deutschland und zu allem anderen. Also, und wir haben da nicht lange nicht alles gesehen, ja. Also echt schön, aber fucking cold, fucking windy. Und du brauchst erstmal eine Woche, bis du dich an die Nässe und an die Kälte und so weiter gewöhnt hast. Und du brauchst echt, ja, du brauchst diese Outdoor-Klamotten, und zwar die guten brauchst du hier. Weil du bist eine Viertelstunde draußen, und wenn die Hose nicht dicht ist, und Jeans, vergiss es, mit Jeans hier rumzulaufen. Vergiss es. Es ist egal. So. Das wollte ich dir erzählen. Das wollte ich dir erzählen. Jetzt.
Ich habe ja noch 2 große Themen übrigens. Ich mach die 2 kurzen Themen, ja, und dann gehen wir auf die 2 großen Themen. Das eine davon ist der Buchclub, keine Angst. Ich hatte eine interessante Unterhaltung gehört im Podcast von Steven Kätchen, Kino oder Couch. Da hat er den Henny und den Max Nachtsheimer da gehabt. Der Henny, weißt du natürlich, ist einer von Badesalz. Der macht aber mit seinem Sohn jetzt einen Podcast über Filme. Und was ich aber viel spannender war, sie haben sich auch über Filme, die neu gedreht wurden, mit Frauen statt Männern in den Hauptrollen unterhalten. Und haben gesagt, dass das eigentlich saublöd ist, weil sie das den falschen Ansatz finden und dann auch diskutiert haben, apropos, wer wird der nächste James Bond und soll es nicht lieber eine Frau werden? Und da haben sie eine Meinung gehabt.
Die Jane Bond.
Ja, aber da gibt es eine Meinung, die ich komplett teile. Die sagen nämlich, warum muss man denn bestehende Charaktere umgendern? Du kannst doch neue kreative Charaktere und Geschichten schaffen, die von Anfang an mit Frauen ausgelegt sind. Guck dir an, wir hatten doch Kate gesehen, der hat ganz gut gewummert. Der Gunpowder Milkshake hat auch ganz gut gewummert. Wenn ich jetzt hier, wovon ich auch gleich noch erzähle, zum absoluten Prototyp der Actionheldin zurückgehe, zu Sigourney Weaver als Ellen Ripley. Und da haben sie auch gesagt, lass doch die Leute Leute sein, denn James Bond ist halt ein Mann, Punkt. Dann soll der bitte auch, solange ihn noch jemand gucken will, auch ein Mann bleiben. Aber du kannst doch über eine andere MI6-Agentin, kannst du ja ein zweites Franchise aufmachen und kannst die Jane Eyre nennen, die witzigerweise noch so klingt, wie eine Autorin diesmal gegeben hat. Nee, aber den Ansatz fand ich cool, zu sagen, nur einfach männliche Rollen zu nehmen und die jetzt zu switchen und dann ab morgen spielt es eine Frau, ist Bullshit.
Hatte ich das hier?
Es ist ein bisschen faul.
Hatte ich das hier letzte Woche schon gesagt? Oder hatte ich mit jemand anders darüber diskutiert, als ich gesagt habe, dass eine Frau als James Bond eigentlich gar nicht funktioniert? Also ich fände das Experiment gut, aber jetzt, ja, vielleicht auch in dem Stile James Bond, aber James Bond ist ja per se ein Mann. Und der Ian Fleming hat ihn geschrieben, und ich kann mich noch erinnern, da war ich 11
ja,
oder 12
und ja auch basierend auf einem wahren, auf einem echten Charakter. Ja,
11 oder 12 Jahre
zusätzlich
alt,
noch. Dann hab ich ein echter Mensch steckt ja dahinter.
Mit 11 oder 12 Jahren habe ich in einem Ostseeurlaub, wo es nur geregnet hat, im Bett gelegen und habe Ian Fleming gelesen, also James Bond aus dem alten Buch heraus. Und er ist ja sehr männlich. Ja, also mehr als männlich. Ja, und der ganze Charakter passt ja auch vom Typ her überhaupt nicht auf eine Frau. Weißt du, dieses Draufgängerische.
Ja.
Alles passt überhaupt also nicht auf eine Frau. Das ist ein typischer Mann. Ein chauvinistischer Charakter ist das.
Jetzt könntest du sagen, das will keiner mehr sehen und dann lässt man es halt und dann guckt es vielleicht auch keiner mehr. Aber ich fand halt den Punkt gut zu sagen, ja, Frauenpower wollen wir. Aber dann denkt euch doch originelle Charaktere aus und schafft doch neue Powerfrauen, anstatt anderes umzulabeln. Und das fand ich einen vernünftigen Ansatz.
Und Batwoman war auch immer anders als Batman. Und Superwoman war auch immer anders als Superman.
Und um nochmal zu Ellen Ripley zurückzukommen, letzte Woche habe ich nochmal Aliens geguckt.
Welchen?
Aliens. Ich habe schon richtig gesagt, okay, wenn du Aliens, zuhörst, weißt du, welchen ich geguckt habe.
Ja.
Und der Film ist unfassbar gut. Es gibt Filme, die altern nicht. Und ich habe zusätzlich noch, weil es auch gerade auf Disney ist, habe ich aus Spaß danach mal Avatar eingeschaltet. Und Avatar ist auch ein toller Film und der sieht auch super aus. Aber was mich umgehauen hat, ist, Aliens sieht jetzt noch so aus, es sieht echt aus, es sieht saugut aus. Alles, was sie da gebaut haben an praktischen Effekten, die Special Effects sind, die kannst du heute noch laufen lassen und sieht irre aus. Und Avatar sieht noch schön aus, aber du guckst es an und denkst so, oh, wieso fand ich das damals so geil? Das sieht ja nur künstlich aus.
Ja, aber das ist natürlich, der Cameron hat es gut gemacht. Da hat er auch einen Blockbuster dann wirklich geschrieben.
Klar, das ist gut gemacht, ist auch ein toller Film. Ich finde nur irre, dass der handgemachte Aliens sieht jetzt noch realer, besser und echter aus, als Avatar das jemals getan hat.
Hatte er damals nicht, er hat nicht den Oscar für den besten Film gekriegt, das hatte seine Ex-Freundin gekriegt für Dingens.
Hurt Locker war das damals, ja, oder?
Wie heißt die, seine Ex-Freundin?
Catherine Bigelow,
genau. Die hat er doch, wo alle gedacht haben, oh, Avatar, ich weiß noch, ich bin aus dem Kino raus, da hat er mich voll weggehuft, ja. Im Kino 3D.
Ja, aber wenn du genau anschaust, die Handlung von Avatar ist auch arg platt.
Ja, aber es ist ja auch ein Blockbuster gewesen. Und dann gewinnt
aber ja, natürlich,
auch Hurt Locker, ja, gegen
Avatar. Ja, der war, weil Hurt Locker war aber auch inhaltlich und erzähltechnisch der weit bessere Film.
Du kannst ja auch keinen Blockbuster schreiben, der richtig. Deswegen hat er auch Milliarden gemacht, Avatar, und der Hurt Locker hat, keine Ahnung, 100 Millionen
gemacht. Das ist das Gleiche wie Popmusik. Popmusik ist populär, weil es ganz viele hören und deswegen steckt da Geld drin. Deswegen muss es aber auch allen gefallen. Und so ist es mit Blockbustern. Das ist ja nichts Schlimmes.
Hörst du das eigentlich, wenn ich die Nüsse kaue?
Ich höre das unfassbar.
Okay.
Aber ich wurde ja schon, ich habe ja auch, naja gut, nee, ich gehe jetzt da. Ich schweige jetzt und bringe mein nächstes Thema.
Aber ich habe viel die Zeit wieder gehört, der unendliche Podcast. Weil ich wollte mal.
Hast du jetzt gesehen, dass ich dir den Jan Frodeno geschickt habe?
Ja, aber.
Den musst du hören, bei Matze.
Bei Matze, Hilscher, höre ich mir noch an. Wir haben ein bisschen im Auto,
Wen habt ihr denn gehört alles?
Ich wollte die Luise Neubauer mal hören.
Ja.
Und habe aber nicht viel gehört, vielleicht 2 Stunden. Wird nicht richtig warm mit ihr, glaube ich. Und dann haben wir hier die Mai Tai, aber die heißt nicht Mai Tai, die heißt Mai Tai.
Die Mai Tai Quick.
Ja,
Quinn, die, ja, Deutsch, die, ja.
Genau.
Dr. Mai Tai Nguyen. Ja. Die ist saugut. Die ist richtig cool. Mai Tai
Nguyen. Irgendwie, genau.
Nguyen. Mai Tai Nguyen. Die ist richtig cool.
Ja, die ist helle. Sehr klar, sehr, sehr auch kopfgesteuert von dem, wie sie viele Dinge erzählt, aber ich bin mit ihr
überhaupt nicht. Ja, aber auch sehr sympathisch und menschlich, nee, fand
mir,
ich doch.
Mir ist die nicht so sympathisch rübergekommen. Aber anyway, ich höre mir hier den Matze Hilscher mit Jan Frodeno an und.
Der ist mir bis jetzt schon, ich habe heute Morgen, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich schon was gehört von ihm, als ich auf dem Fahrrad saß und der gefällt mir deutlich besser, als ich dachte.
Der Frodeno.
Weil wir zwei wissen ja, dass ich Extremsportler oft ein bisschen bekloppt finde, aber der ist auch saucool.
Und du musstest dir mal Diana anhören. Diana Banana, ich schicke dir so noch.
Ich hab's doch angefangen und hab's nicht ertragen, Dirk.
Ach so, und die Viona Kolbing.
Ich musste es ausschalten, weil ich das nicht ertragen habe.
Bei den Frauen jetzt.
Herzlichen Glückwunsch, jetzt machen wir mein nächstes Thema.
Lass mich noch einmal sagen, zwei Kuchen und da backen. Ich so viele alles gesagt gehört habe,
ja,
habe ich mir jetzt wieder diese Unart angewöhnt, was zu essen beim Podcast.
Ja, aber die essen ja richtig leckere Sachen und du isst da gerade nur irgendwelche komischen Nüsse oder so ein Rotz. Die essen nämlich auch mal Baguette und Käse und Rotwein dazu und so Gedöns, ja.
Ja, vegan.
Das können wir mal machen. Wir können mal schön eine Episode aufnehmen, wo wir mal eine Käseplatte haben und dazu trinken wir noch ein Weinchen und das ist mir egal, ob es bei mir morgens ist, weil das ist ja für unseren Podcast. Mhm. Ja, da würde ich mich halt opfern. Gut. So, pass auf.
Trantor. Du wolltest über Trantor mit mir.
Nein, machen. Spannendes Thema. Ich muss heute noch zwei Kuchen backen, weil wir morgen auf eine Überraschungsparty zum 70. Geburtstag von Pat eingeladen sind. Das ist die Frau von unserem Englischlehrer. Was ich aber spannend fand, ist, wir haben rausgefunden, Pat wird morgen gar nicht 70. Die hat irgendwann in einer Woche oder zwei hat die Geburtstag. Und da haben wir gesagt, wie, ihr macht Überraschungsparty, 70. Geburtstag und den feiert ihr einfach vorher? Und dann haben wir rausgefunden, dass Deutschland eins der wenigen Länder ist, die sagen, vorm Geburtstag zu feiern oder zu gratulieren bringt Unglück. Das ist in den USA überhaupt nicht bekannt. Ich habe hier mal geguckt, Holland macht es auch. Die sehen da überhaupt nichts Schlimmes drin. Und anscheinend, laut diesem Internet, ist es auch den Österreichern okay zu sagen, du gratulierst jemandem vorm Geburtstag. Und weißt du, wenn bei uns, wenn du irgendwie freitags im Büro bist und weißt, dein Kollege hat am Samstag oder Sonntag Geburtstag, würdest du dem doch nie am Freitag vorher gratulieren, sondern am Montag danach, weil bei uns macht man das nicht.
Genau, das ist ja total doof.
Und das ist für die hier vollkommen wurscht.
Okay, gut.
Und das hat mich gebracht zu einer weiteren Recherche. Von Bubble.com habe ich 13 Aberglauben gefunden. Und das eine ist nämlich hier der deutsche Aberglaube, man soll bloß nie vorher gratulieren. Weil es könnte ja dann was Schlimmes passieren, ja, dass das entweder die Wünsche nicht wahr werden. Ja,
macht man auch nicht.
Oder dass du, weißt du, hier herzlich willkommen zum 70. und in der Nacht vorher kriegst du einen Herzkasper, ja, und warst 69.
Es schüttelt mich.
Aber.
Es schüttelt mich, jemand vorm Geburtstag zu gratulieren.
Ja, ich gebe dir jetzt immer mal ein Land und du kannst mal überlegen, ob du deren Aberglauben kennst.
Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag, by the way.
Ja,
wenn wir jetzt mal den Bauch aufhören, kann ich dir schon mal zum 50. gratulieren, so präventiv.
Naja, das einzig Coole, was der Russ meinte, ist, dass die Pat sowieso in der Regel eher, sie liebt Geburtstag, deswegen feiert sie eher ihr Geburtstagsquartal. Und deswegen wäre das auch schon nicht schlimm.
Okay, dann lass mich mal kurz raten, bevor wir über unseren Buchclub reden.
Also, England, Großbritannien, was gibt es denn da für einen Aberglauben?
Soll ich jetzt raten? Irgendeinen Aberglauben raten?
Nein, wenn du es nicht weißt, wir können ja mal gucken. Also da ist es so.
Darfst die Queen nicht beleidigen morgens vor acht.
Nein, also, wenn du in England einer Elster über den Weg läufst, dann musst du sie nett grüßen und sagen, hallo lieber Herr Elster, ich hoffe es geht dir gut und liebe Grüße an deine Frau Elster. Weil wenn Elstern sind Paare und die Briten sind davon überzeugt, wenn du eine einzelne Elster siehst, bringt es Unglück. Also musst du schöne Grüße ausrichten. Polen, fand ich auch interessant. In Polen gibt es den Aberglauben, du darfst nie deine Tasche auf den Boden stellen. Weil wenn du deine Tasche auf den Boden stellst, dann läuft das Geld raus.
Echt?
Dann verlierst du Geld. Ja? Dann kriegt das nämlich Füßchen und verschwindet.
Okay.
Spanien ist ein bisschen unspektakulär. Spanien hat im Gegensatz zu Deutschland nicht Freitag den 13. als Unglückstag, sondern Freitag den 17. Warum auch immer.
Du weißt ja, warum Freitag der 13. der Unglückstag ist. Der kommt statistisch am häufigsten vor.
Ja, ja. Ich finde den auch nicht schlecht.
Ich finde den cool. Okay, war es das schon?
Violett ist auch schlecht. Wenn du Violett trägst, dann kriegst du Pech. Du kannst das Unheil aber schnell abwenden. Du musst einfach nur als Frau mit der rechten Hand an die linke Brust fassen und ein bisschen dran wackeln. Dann hast du wieder Glück. Auch lustig, oder? Ich glaube, die Spanier wollten nur, dass man...
Ich habe das jetzt mal
gemacht. So, nee, pass auf. Geil, jetzt habe ich alles, jetzt bin verrutscht. Also, andersrum, das war Italien. Das war Italien, weil Spanien hat doch den 13., aber bei denen ist 13., oh Gott, jetzt hast du mich voll rausgebracht.
Ich bin wieder dran schuld. Ich bin überhaupt nicht dran schuld.
In Spanien ist, du warst dann vorbereitet. In Spanien ist Dienstag der 13. ist in Spanien der Unglückstag. Okay. So. Und Freitag der 17. ist in Italien. So. Jetzt haben wir noch Schweden. Schweden ist blöd, weil Schweden ist es ein absolutes No-Go, eine Spinne zu töten. Weil wenn du eine Spinne tötest, dann fängt es am nächsten Tag an zu regnen. Aber wenn du dann, weil dann noch mehr Spinnen in deiner Wohnung sind, rausgehen willst, hast du Pech, weil es regnet ja dann.
Ist mir zu kompliziert.
Die Franzosen sehen das ähnlich. Ja? Die Franzosen sagen, Aigné du matin, chagrin, Spinne am Morgen, Kummer. Haben auch Angst vor Spinnen. Und es ist auch ein Riesenpech, wenn dir ein Vogel durchs Haus schaut, durchs Fenster ins Haus schaut. Das ist ganz, ganz pfui. Und was ich lustig fand, wenn du ein Laibbrot falsch rumlegst, also mit oben der Kruste auf den Boden legst, dann...
Mit der gemehlten Seite nach unten.
Dann lockt das den Teufel an. Also lieber nicht. Was ich aber einen coolen Aberglauben fand, der kommt aus der Türkei. Und zwar in der Türkei darfst du niemandem ein Messer oder eine Schere überreichen, weil das Unglück bringt. Und so Unglück bringt, dass du dich mit den Leuten anfängst zu streiten und sie vielleicht sogar deine Feinde werden. Deswegen, wenn du in der Türkei bist und du brauchst ein Messer oder eine Schere, wirst du sehen, dass die Leute eine Schere nehmen oder ein Messer und sie legen es auf den Tisch. Und da musst du dir es selber nehmen, weil dann wurde es dir nicht gegeben und dann werdet ihr nicht zu Feinden.
Okay.
Und du kannst dich aber ganz einfach rächen. Wenn das wirklich einer gemacht hat, kannst du dich so rächen, dass du bei deinem Nachbarn einen Feigenbaum vor das Haus pflanzt. Weil nämlich in der Türkei die Leute davon überzeugt sind, ein Feigenbaum vor dem Haus bringt Unglück. Aber weißt du, was das Schlimme ist? Einen Feigenbaum zu fällen bringt noch mehr Unglück. Und deswegen gibt es ein Sprichwort, dass wenn einer dich ganz schlimm behandelt und dein Feind ist, Ogachima Inchir Agachi Diktin, du hast einen Feigenbaum in mein Zuhause gepflanzt. Das ist eine ganz schlimme Beleidigung da.
Okay, kapiert.
Gleich haben wir es hier, wir haben noch vier Stück. Die Russen, fand ich auch klasse, die Russen haben den Aberglauben, dass wenn du aus deinem Haus gehst und was drin vergessen hast, darfst du nicht mehr reingehen, um es zu holen. Und das ist halt dumm, ne? Stell dir vor, du willst in den Urlaub fahren, gehst raus und merkst, du hast deinen Koffer drin gelassen. Da gibt es aber eine Abhilfe, weil was du dann machen musst, ist... Kannst du jemanden anders schicken. Du gehst nochmal rein. Du musst aber aufpassen, dass du nicht pfeifst im Haus, weil wenn du pfeifst im Haus, verlierst du dein Geld. Du musst dich vor der Reise nochmal auf deinen Koffer setzen, weil dann nämlich die Dämonen ausgetrickst werden und gar nicht merken, dass du verreisen willst. Und... Du musst beim Rausgehen nochmal in den Spiegel gucken und die Zunge rausstrecken. Und dann kannst du das Pech vermeiden, dass du nochmal reingegangen bist,
obwohl
du
was vergessen hast. Und nochmal laut furzen, oder? Um auf ganz sicher zu gehen, nochmal laut furzen.
Die Brasilianer,
verschwindet.
Die Brasilianer, da warst du doch mal, ist dir da aufgefallen, dass die nie mit dem Finger auf die Sterne zeigen?
Nee, ist mir nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass in Brasilien macht man einen Daumen hoch, so das Thumbs up, um sich zu bedanken.
Ja.
Aber dass man nie auf die Sterne zeigt, ist mir nicht aufgefallen. Ne?
Nee, die zeigen nicht auf die Sterne, weil das gibt nämlich Warzen an den Fingern.
Ah, okay.
Ja. So, jetzt haben wir noch Japan. Japan.
Ui.
Ah, Japan ist blöd. Da geht es nur die Ziffer 4. Die klingt so ähnlich wie Tod vom Sprechen her. Deswegen haben die auch oft keinen vierten Stock. Und wollen nichts mit 4 haben. Die Ziffer 9, die klingt genauso wie das Wort Leiden. Also lassen Sie es auch. Also
gibt es keinen 4. und keinen 9. Und keinen 13. Nee, Stock.
Ja. Alles nicht. Doch, 13 ist ja wurscht, das machen die. In Vietnam darfst du dich nicht mit Make-up ins Bett legen und schlafen, weil dann Dämonen denken, du wärst einer von ihnen. Ich denke, das ist eigentlich cool, weil dann machen sie ja Party mit dir. Und naja, gut. Und jetzt das allerletzte.
Jetzt gibt es Längen. Okay.
Südkorea. Pfeifen in der Nacht bringt Pech in Südkorea,
okay.
Weil dann die Geister auf dich aufmerksam werden. Und du darfst nachts auch nicht schreiben, weil wenn du in der Dunkelheit Tinte benutzt und die falsche erwischst und den Namen einer Person aus Versehen in Rot schreibst, dann kann das schnell zu deren Tod führen.
Und wenn man einen Kugelschreiber nimmt?
Und deswegen schreibt man lieber im Hellen, dass du siehst, welche Farbe das hat. Und jetzt bin ich mit fertig. Jetzt können wir endlich zum Hauptthema unserer Episode kommen, Dirk. Der Buchclub.
Ja, was ist denn der Buchclub? Erzähl mal den Leuten, was der Buchclub ist.
Das haben wir doch letzte Woche schon gesagt, dass wir die Foundation-Trilogie lesen. Und der erste Roman heißt auf Deutsch Der Tausendjahresplan oder auch Terminus, der letzte Planet. Da gibt es verschiedene Auflagen und die heißen dann verschieden. Und jetzt haben wir hier mal busy was gelesen. Du sagst, du hast bis zur Hälfte gelesen. Ich habe gelesen bis zum 12. Kapitel. Das ist irgendwie schon in Teil 2 dann auf Terminus mit dem Selva Hardin. Und wir können da jetzt... Oh, du liest ein anderes Buch, oder was?
Nee,
oh,
Selva Hardin ist bei mir schon 150 Jahre tot.
Naja, Bub, das geht da alles so schnell. Das heißt ja, die Leute denken jetzt, oh Gott, dann hat er ja viel weiter gelesen. Aber in der Foundation-Trilogie können ja zwei Seiten 100 Jahre bedeuten. Deswegen. Ja,
eine Seite kann 100 Jahre bedeuten.
Ich fand zwei Sachen interessant jetzt bei dem, was ich nochmal gelesen habe. Das erste ist, alle erinnern sich an Altered Carbon, wo ich meinen heiligen Zorn gekriegt habe, wie sie diese Serie gedreht haben und wie sie damit das Buch versaut haben. Und Artemis Fowl auch, wo die Filme und die Serien eine Beleidigung für das Buch sind. Ich muss jetzt hier sagen, ich finde die Foundation-Trilogie immer noch gut zu lesen und immer noch ein tolles Buch. Aber was sie jetzt bei Apple in der Serie draus gemacht haben, finde ich noch besser.
Du kannst auch den Asimov, wie der geschrieben hat und was der da geschrieben hat, kannst du nicht übersetzen in einen zeitgemäßen Film oder in eine zeitgemäße Serie. Das ist ja schon 50er Jahre angestaubt.
Na, würde ich dir jetzt komplett widersprechen.
Ja, doch, dieses Frauen-Männer-Bild. Ich bin da jetzt gerade, wo einer geheiratet hat.
Boah. Ja gut, so weit bin ich jetzt noch nicht. Aber was ich sagen muss, 1951 geschrieben. Also, du hast dem Bill Gates nicht zugehört, oder? Wir kommen da wieder zurück zum Atombetriebenen.
Ja, das war jetzt pass im auf. Übertragenen Sinne. Ihm hat sich ja tatsächlich Technologie entwickelt und das ist eine atombetriebene Waschmaschine, ist ja für ihn die Übersetzung, wie weit die technologische Entwicklung geht. Das kann man ja, sagen wir mal, raus übersetzen. Sag ich mal, was mir auffällt, und das heißt aber nicht, dass ich dass ich mich weniger unterhalten fühle beim Lesen oder es weniger spannend finde. Es ist aber schon dieser 50er Jahre Kulturstil da drin mit verarbeitet, ja. Dann hat man eine Zigarre und hat sich dahin und hat ein Cognacchen getrunken und es ist auch nur eine Männerwelt, in der das stattfindet. Deswegen mussten sie Hardin ersetzen, weil ansonsten ist das hier eine reine Männerdomäne, die zusammenhocken und quarzen und trinken und so hochintellektuell dann in der Form ihre Spielchen da machen. Also diese schlauen Leute, wenn du jetzt bei dem Hardin bist, das ist ja wirklich, der ist ja oberschlau und cool. Das ist ja der James Bond seiner Zeit.
Ja, ja.
Aber trotzdem,
ich fand aber trotzdem interessant, wie viele, ja, aber pass auf, ich fand zum einen 1951 fand ich trotzdem interessant, wie viel aus den Visionen von damals heute schon Realität ist. Und das ist ja auch ein wahrer Punkt, ne? Es gibt ja ganz viel, was wir heute in der Technik haben, kommt ja eigentlich aus der Science Fiction, dass sich in den 20ern, 30ern, 40ern, 50ern Leute gedacht haben, wie könnte es denn in Zukunft aussehen? Und manchmal liegen die ja wirklich richtig. Also wenn du dir jetzt anschaust, Back to the Future, dass du sogar auf dem Klo und überall ein Faxgerät hast und im Auto auch, okay, war jetzt vielleicht die falsche Vision. Aber er kommt ja dann auf Trantor an, da der Gal Dornick. Und dann fragt er, wo das Hotel ist und wie er da hinkommt. Und da gibt ihm einer eine Karte und sagt, die Karte leuchtet immer, wenn du in die richtige Richtung läufst. Ja? Also eigentlich damals hatten sie ja schon intelligente Navis. Dann steigt er in ein Flugtaxi. Gut, noch haben wir kein Flugtaxi, aber es fliegen ja schon Prototypen rum.
Nicht weit weg davon. Es kommt ja,
eben, sieht es fliegen ja schon Prototypen
rum. Dass es sehr, sehr viele gibt jetzt. Ja.
Und das fand ich echt spannend. Und außerdem fand ich aber auch überhaupt Themen, die unsere Gesellschaft bewegen, schon damals super interessant beschrieben. Guck dir allein das Thema an, das Trantor, ja, was ich vorhin erwähnt hatte, diese Megacity ist. Der ganze Planet ist eine Megacity mit über 40 Milliarden Bewohnern. und hat das Problem, dass er von überall auf anderen Tausenden von Welten Import braucht, weil sonst können die überhaupt nichts essen. Und da musste ich wieder dran denken, du bist auf Island und der unaussprechliche Vulkan, als der damals ausgebrochen ist, gab es in Deutschland kein Obst. Außer das Obst, was in Deutschland angebaut wurde. Also so die Analogien fand ich super spannend, weil er ja auch beschreibt, die gehen in eine wahnsinnige Spezialisierung rein. Sie hängen sich komplett auf Kommerz von anderen Welten, ohne denen sie nicht existieren können. Und eigentlich könntest du sagen, das ist das, was wir jetzt auch während Corona sehen, zum Thema Globalisierung, dass du ein riesiges Problem hast, wenn du Sachen nicht mehr selber herstellst, sondern davon abhängig bist, dass ein riesen Ökosystem funktioniert und du das um die ganze Welt schippern kannst. Der arme Justus muss jetzt noch 4 Wochen länger auf sein Fahrrad warten, weil die Ever Given immer noch Verzögerungen hinten dran gepackt hat zum Beispiel.
Ja, das hat man die Ever Given, das ist generell, dass die ganzen, das fragile System der Versorgungsketten daher unterbrochen war und dann fehlt irgendeine Schraube und deswegen können die einen Ritzel nicht herstellen, dann können ihre Ritzel herstellen. Und
ja.
Was ich aber, wenn du jetzt noch weiterliest, ja. Was bei mir, warte mal ganz kurz. Was?
Geile Türen haben die auf Island.
Wahnsinn, ja. Die Versorgung von Trantor, von Trantor ist das eine, ja. Wie viele tausend Planeten du brauchst, die mit Weizen und was weiß ich versorgen. Wie viele tausend Schiffe jeden Tag anlegen, damit die 40 Milliarden, die ja nur mit Bürokratentum zu tun haben, ja, also nicht nur Bürokraten auf dem Planeten, die das Imperium quasi verwalten, beschäftigt so sind. Wenn du noch weiterliest, finde ich ein paar Analogien da eigentlich sehr, sehr gut, dass ja Terminus, ja, in ihrer Vorherrschaft eigentlich durch das Wissen lebt und sich auch die Foundation auf Wissen basiert, was ja auch in Technologie am Ende des Tages mündet und viele Sternsysteme oder Planeten oder Bevölkerungsgruppen, wie auch immer er das spezifisch bezeichnet, ja, dann ihre Atomenergie nicht mehr beherrschen und zurückfallen auf Kohle und Öl, weil sie die Experten nicht mehr haben. Also denen geht Wissen verloren. Und das ist ja faszinierend eigentlich, wie er das mit beschreibt, dass die technologische Führerschaft eigentlich auch gleich der gleichbedeutend ist mit Machtzuwachs oder Machterhalt oder Machtgewinn. Ja. Und das spinnt er ja weiter, was im nächsten Schritt dann passiert, ja, wenn du Technologie teilst, ja, wie du damit andere Bevölkerungsgruppen beherrschen kannst. Und diese Ideen, was dann der nächste Schritt ist, ja, dann kommt ja der Handel dazu und
du hast ja noch 2 Ideen übersprungen, die auch so wahnsinnig gut zu unserer Zeit passen. Und vielleicht ist es deswegen noch so ein geniales Buch, weil es vielleicht auch zeitlose Themen sind. Weil sie sind ja dann auf Trantor und dann werden ja der Gal und der Harry werden ja in den Prozess reingeschickt. Und dann fand ich interessant, weil da ja komplettes Thema aufgerissen wird, dass die ganzen Verwalter und Politiker sagen, er soll mit seiner Wissenschaft wegbleiben, weil er macht ja nur die Leute unruhig.
Ja.
Und sie wollen ja die Wissenschaft als ein Hokuspokus verkaufen. Mhm. Und da brauchen wir jetzt auch nur zurückgucken, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Dass auch ja eigentlich das Einzige, was dir den Arsch retten kann, die Wissenschaft ist, auch wenn die Wahrheit vielleicht unangenehm ist. Aber dass die Politik gerne Fakten lieber wegschiebt, damit da nichts passiert. Und die Analogie kannst du noch weiter aufmachen, dass du sagst, die Politik, die guckt lieber, dass trotzdem die Automobilindustrie mit den Lobbyisten noch genug Geld verdient, weil ja dann das Land ernährt wird, obwohl sich die Erde erwärmt. Also die Analogien fand ich super interessant drin. Und jetzt noch der letzte Punkt. Cleon, also die 3 Kaiser, die da in der Serie so eine Riesennummer haben, die sind ja hier nur kurz abgewischt, dass der uninteressant ist, dass der auch ermordet wird und dass dann irgendwie der Ling Chen... Ling Chen quasi der einzige Richtige ist, der die Strippen zieht. Und der hat eine Einstellung, die meines Erachtens viele Leute teilen, weil der sagt ja dann so nach dem Motto, also du sagst mir jetzt, in 500 Jahren ist das Imperium zerfallen, das kann mir doch eigentlich Bums sein, weil da lebe ich gar nicht mehr. Und ganz viele sind doch auch heute so, ich esse mein Steak, ich fahre meinen Porsche und wenn dann in 50 Jahren die Welt untergeht, bin ich wahrscheinlich schon 20 Jahre tot.
Was soll mich das jetzt interessieren? Ich bin ja schon drüber hinweg da. Und den Hardin fand ich ja eigentlich sehr pfiffig. Der danach kommt, der dann die...
Ja, den fand ich witzig. Das ist ja die einzige Analogie, die überhaupt noch, die du ziehen kannst zwischen Serie und Buch, ist, dass der Hardin beschrieben wird als einer, der immer exzessiv seine Münze wirft.
Ja, ja.
Und wenn du, ich weiß nicht, das war die vorletzte Folge, glaube ich, gell? Da hat sie ja auch.
Danach kommt ja dann die Händlergilde, oder ein Händler kommt ja dann, um ein Harry-Selden-Problem zu lösen. Das wird dann schon auch wieder witziger, wie der vorgeht. Ja? Und nein, es ist, muss man sagen, der Asimov, was er da generiert hat, ist schon zu Recht, glaube ich, Science Fiction, der unter den Top 3 ever oder Top 5 ever ist. Ja? Weil das ist schon ein großartiges Werk. Ja? Muss man ihm schon
zugestehen. Ja, allein Foundation. Guck dir den Rest an, den er gemacht hat. Die Robotergesetze und Robotikgesetze. Das war schon echt ein Wahnsinnshärtner, der Typ.
Ich bin echt gespannt.
Aber apropos um Top 3 oder 5.
Die das verfilmen weiter, weil die müssen jetzt ja stark abweichen, sondern du kannst das ja so nicht verfilmen, wie es weitergeht.
Nee.
Ist so nicht verfilmbar.
Na, beziehungsweise rennst du in ein Problem rein. Ein Problem, was ich, glaube ich, ja letzte Woche schon angesprochen hatte oder die davor mit Seven Eves. Wenn du diese riesen Zeitsprünge hast und das auch konsequent umsetzt, kannst du ja einfach auch das Interesse der Zuschauerschaft und Leserschaft verlieren. Weil du baust ja eine Beziehung zu den Charakteren in der Serie auf. Und wenn dann jede Staffel irgendwie eine komplett neue ist, dann musst du halt echt immer gut Gas geben, dass du das noch hinkriegst. Ne?
Ja, deswegen
bin bei Seven Eves ging es mir ja so auf den Keks, dass ja, ne? Du hast die ganze Cast, du bist mit denen, du fieberst mit, die Erde geht kaputt, die gehen in den Weltraum, die schaffen es zu überleben und dann ist Teil 3 5000 Jahre aber später. Und da kommen lauter Leute, die du nicht mehr kennst.
Vielleicht müssten wir nochmal allen Zuhörer und ZuhörerInnen erklären, worum es überhaupt bei Foundation geht. Weil ich glaube, das ist wichtig, schon, sonst versteht man ja kaum was, worüber wir reden.
Haben wir das nicht schon, als wir über die Serie gesprochen haben, gemacht?
Nee. Kannst du das in 3 Sätzen erklären?
Ja, der Kern ist das Thema Mathematik, weil Harry Selden, der Mathematiker, eine Formel entwickelt hat, die er Psychohistorik nennt, mit der auf Basis von gesellschaftlichen und sozialen Geschehnissen interpolieren und errechnen kann, was in der Zukunft passiert. Und er rechnet aus und sagt, in 500 Jahren geht's Imperium unter und wenn wir uns nicht drum kümmern, den Leuten zu helfen, gibt es 30.000 Jahre Finsternis danach.
Barbarei, ja.
Außer wir bauen eine Wissensdatenbank auf, dann könnten, nachdem es gescheppert hat, die Leute nach ungefähr 1000 Jahren wieder auf Status quo landen.
Da gibt es ein neues stabiles Imperium. Genau. Die Voraussage macht er und dann wird er natürlich dafür unglimpft dafür und dann trifft einer dieser Kaiser oder der Imperator die Entscheidung, dass er ab ganz, ganz am Rande der Galaxie auf Terminus, ein Planet, der nichts hat, gar nichts, ja, da darf er seine Foundation gründen.
Da und mit seinen Leuten gern die Wissensdatenbank Foundation gründen darf.
Gründen, wobei sich dann relativ schnell rausstellt, dass die Zielsetzung ja nicht ist, die Wissensdatenbank aufzubauen, sondern dass da was anderes hinten dran steckt. Ja, und ja. Nee, das ist interessantes Buch.
Ein schönes Gedankenspiel, weil ja auch der Harry Selden auf die Frage, warum interessiert dich das, sagt, naja, vielleicht bin ich halt einfach altruistisch. Auch wenn das erst in 30.000 Jahren passiert, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl der Verantwortung, dass ich weiß, was passiert und irgendwas dagegen tun kann oder muss. Aber so ein paar Sachen, bevor wir das jetzt zu weit ausbreiten und jetzt alle, die Angst vor Spoilern haben, ich fand halt ein paar Sachen interessant. Die Serie fängt ja an, Gail ist eine Frau, ist auf einem Backwater-Planeten, wo das Wasser steigt und sie muss weg, weil Intellektuelle abgemurkst werden. Ist ja im Buch überhaupt nicht der Charakter, ne? Der ist ja einfach nur ein Mathematiker auf einem anderen Planeten, der sich bewirbt und dann zum Harry Selden fliegt. Was habe ich denn noch hier geschrieben?
Hardin ist ja auch eigentlich ein Mann.
Ja, der, dem, Film, da ist ein, ist da ist ein Mann Frau. Ist im Buch, gibt es auch den Rage nicht, als Love Interest gibt es nicht.
Ja.
Und. Was hatten wir denn noch hier als Unterschied? Ach so, ja, das kommt im Buch, wird ja schon, mal gucken, ob sie in der Serie überhaupt was draus machen. Im Buch wird ja noch von dem zweiten Terminus gesprochen, auf dem anderen Ende der Galaxie, Star's End.
Das hat, mal gucken, kam auch noch nicht vor. Naja, Meister.
Weiß ich nicht mehr.
Weißt du, was
ja,
ich jetzt
also,
mache? Weißt du, was ich jetzt mache?
Ja, ihr geht jetzt lecker essen, ja?
Na, ich gehe jetzt erstmal nach Reykjavik rein nochmal. Ich muss ja noch einen Hotdog essen.
Also,
dann gehen wir essen.
Ja, ich werde zwei Kuchen backen und dann gehen wir heute Abend in ein weiteres Machwerk unter den Top 5 der Science Fiction aller Zeiten. Dune. Heute läuft endlich auch in den USA Dune an.
Dune. Wie heißt es denn?
Dirki. Ich hatte dir doch schon viele Unterschiede zwischen England und USA beigebracht, oder? Die Briten sagen Dune. Die Amerikaner sagen Dune.
Okay.
Das ist so wie Director in England und Director in den USA.
Jawohl,
Herr Also da gehen Director. Wir rein, es wird super. Und da bin ich gespannt, weil das muss ich auch sagen, falls du den Wüstenplaneten noch nicht gelesen hast, das ist ein anstrengendes Buch. Ich fand ihn super cool. Der zweite Band, das wird dann immer schlimmer. Aber das erste ist eine coole Story, sauschwer zu lesen. Und deswegen hoffe ich, sie haben es super gut verfilmt. So.
Also, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin gespannt.
Meister. Yes.
Hau rein.
Enjoy your last night.
I will.
Yes.
Arrivederci.
Bye, bye.
Arrivederci.
Ciao, ciao.
Be easy on me.
Never.
Stopp.